Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Wir lesen heute Morgen noch als letztes Gleichnis, ein Gleichnis aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 20 von Vers 1 bis 16. Matthäus 20 von Vers 1 bis 16. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der frühmorgens ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Entschuldigung, ja. Aufnahme bitte beginnen. Ich fange nochmal an mit Lesen, deswegen der Kassette. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der früh morgens ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg, und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesen sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg, und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin, wiederum aber ging er aus um die sechste und neunte Stunde, tat ebenso. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagten zu ihm, weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und zahle den Lohn, angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die elfte Stunde gedungen kamen, empfingen sie je einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden, und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie aber den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesen letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit den meinen zu tun, was ich will? Blickt dein Auge neidisch, weil ich gütig bin? So werden die letzten Erste und die ersten Letzte sein, denn viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Wir haben hier wieder ein Himmelreich-Gleichnis im Matthäusevangelium. Und es ist wieder wichtig, dass wir den Textzusammenhang sehen, in welchen dieses Gleichnis hineingestellt ist. In Kapitel 19, da haben wir die Begegnung mit dem reichen Jüngling von unserem Herrn Jesus. Das geht diesem Text voraus, dass der reiche Jüngling zu ihm kam mit der Frage nach dem ewigen Leben. Und wir wissen, dass der reiche Jüngling an der mangelnden Sündenerkenntnis und an seiner Bindung an das Materielle gescheitert ist. Und die mangelnde Sündenerkenntnis wird daran deutlich, dass er gesagt hat, als der Herr Jesus die Gebote aufgezählt hast, du sollst nicht töten, du sollst Vater und Mutter ehren, das habe ich alles getan von meiner Jugend an. Und mit dem, dass er ihm gesagt hat, verkaufe deinen ganzen Besitz den Armen, wollte er ihm deutlich machen, dass er nicht einmal das erste Gebot halten kann. Ich bin der Herr, dein Gott, sondern der Besitz war sein Gott. Und alle neuen Gebote sind ja nur eine Auslegung des ersten Gebotes, die dann folgen. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht. Ich habe nur mit einem Gebot Mühe von den 10 Geboten. Jetzt sind Sie wahrscheinlich erstaunt. Und das ist das erste Gebot. Weil könnte ich das erste Gebot halten, würde ich alle 10 Gebote halten. aber weil ich das erste Gebot nicht halten kann, alle neuen Gebote sind eine Folge des ersten Gebotes, werde ich auch an den anderen Geboten schuldig. Also das geht voraus, der reiche Jüngling, mangelnde Sündenerkenntnis, eine Bindung an das Materielle. Und als der Herr Jesus dann von der Bindung an den Reichtum warnt, kommt von Petrus eine Frage, die nur allzu menschlich ist und die wir so gut verstehen könnten, weil wir sie sicher auch gestellt hätten. Er sagt nämlich in Vers 27, in Kapitel 29, siehe, in Kapitel 19, danke, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Also der reiche Jüngling war nicht bereit, etwas herzugeben. Jetzt kommt diese ganz menschliche Frage von Petrus. Wir haben alles um deinetwillen dran gegeben. Was bekommen wir dafür? Und wir merken sofort, wie Petrus sich innerlich mit dem reichen Jüngling vergleicht und deshalb fragt, was die Belohnung für den Gehorsam sein wird. Für meinen Gehorsam, da der andere doch ungehorsam ist. Und jetzt gibt der Herr Jesus in diesem Gleichnis ab Vers 1 in Kapitel 20 eine doppelte Antwort. Oder zunächst noch vor diesem Gleichnis, Entschuldigung. Die doppelte Antwort, die Jünger werden für ihre Nachfolge und die damit verbundene Opferbereitschaft belohnt werden. Das sagt der Herr Jesus zunächst seinen Jüngern. Genauso auch alle anderen Menschen, also nicht nur die 12, alle anderen Menschen, die um Jesu Willen Entbehrungen auf sich nehmen. Und in seiner unvorstellbaren Gnade lässt sich der lebendige Gott nichts schenken. Ist auch was, das wir nicht begreifen können. Er schenkt uns alles, wirklich alles in seinem Sohn. Aber er lässt sich nichts schenken. Er gibt seinen Jüngern Gnadenlohn, obwohl das nur Gnade ist. Und dann kommt die zweite Antwort und die finden wir jetzt in diesem Gleichnis, wo sie dann noch deutlich gemacht wird. Er sagt schon in Vers 30, viele Erste werden letzte, letzter Erste sein und dann kommt dieses Gleichnis. Eine ernste Warnung auf der anderen Seite, vor jedem Ausrechnen von Verdienst von unserer Seite oder von Lohn von unserer Seite. Also die erste Antwort, der Herr lässt nichts unbelohnt in seiner Gnade. Und dann kommt aber die zweite Antwort, er warnt uns, dass wir deshalb selber anfangen, uns Verdienst und Lohn auszurechnen. Und das folgende Gleichnis ist damit eine Antwort auf die Frage des Petrus. Und da ist es erst in diesem Gleichnis der Hausherr, der Weinberg und die Arbeiter. In diesem Gleichnis ist der Hausherr wieder ein Beispiel für den lebendigen und souveränen Gott, das uns gegeben ist. Unter dem Weinberg sehen wir zunächst das auserwählte Volk Israel. Es wird ja an vielen Stellen mit dem Weinberg verglichen, im Alten Testament in Jesaja 3, Vers 14 oder Jeremia 2, 21. Es geht also um das Wirken der Jünger zunächst in Israel und jetzt kommt aber der weitere Sinn. Im weiteren Sinn können wir die Weinbergsarbeit auch finden im Zusammenhang mit dem Zeitalter der Gemeinde Jesu, in dem wir heute leben. Auch das ist der Weinberg des Herrn. Und es ist ganz interessant, in Johannes 15 sagt der Herr Jesus, ich bin der Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Im Alten Testament war Israel der Weinstock und Israel hat versagt als der Weinstock. Und Thomas Sedl hat in einer Predigt darauf aufmerksam gemacht, dass der Jesus nicht zu seinen Jüngern gesagt hat, ihr seid jetzt der neue Weinstock und ihr seid besser wie Israel, sondern dass er gesagt hat, ich bin der richtige Weinstock. Das Gleiche finden Sie, ich bin das Licht der Welt. Israel sollte der Lichtsträger im Alten Testament sein und hat versagt. Und jetzt sagt der Herr Jesus, ich bin das Licht der Welt, das wahre Licht der Welt. Und damit macht er deutlich, dass er zugleich auch der Fels ist, der auf der Israel getragen hat, auf dem Israel gegründet war und auch der Fels seiner Gemeinde. Auch die Gemeinde Jesu gehört zum Reich, der Himmel. Und es würde jetzt zu weit führen, es gibt verschiedene Aspekte vom Reich der Himmel oder vom Reich Gottes in der Bibel. Angefangen bei Israel, dann das verborgene Reich Gottes inwendig in uns im Zeitalter der Gemeinde, das tausendjährige Reich. Das sind alles verschiedene Aspekte, die zum Reich Gottes gehören. Die Weinbergsarbeiter sind die Nachfolger Jesu, wenn wir es jetzt auf uns beziehen, die sich zum Dienst, und ich meine jetzt nicht nur den vollzeitlichen Dienst, wenn wir das Wort hören, sondern die sich in die Nachfolge und damit in den Weinberg des Herrn rufen lassen. Es geht nicht nur um bestimmte Dienste, sondern um jedes wiedergeborene Kind Gottes, das einen Platz und einen Auftrag im Weinberg unseres Herrn hat. Und damit kommen wir zum Zweiten, der Hausherr. In diesem Gleichnis ist als Erster immer der Hausherr an der Arbeit. Das ist jetzt das Interessante. Nicht die Arbeiter kommen zum Hausherr und fragen ihn nach der Arbeit, sondern der Hausherr geht aus und sucht Arbeiter für seinen Weinberg. Und alle vier Gruppen von Arbeitern, die wir in diesem Gleichnis finden, werden von dem Hausherr gesucht. Und das möchte uns zwei Grundwahrheiten lehren. Das erste, einmal wird hier das Geheimnis der Erwählung deutlich. Die freie Gnadenwahl Gottes. Das wird es von der Bibel sehen. Nicht der Mensch macht sich auf die Suche nach dem lebendigen Gott, sondern es ist immer zuerst der lebendige Gott, der sich auf die Suche nach uns verlorenen Menschen macht. Das finden Sie das erste Mal in der Bibel schon direkt nach dem Sündenfall. Adam hat nicht Gott gesucht und um Vergebung gebeten, sondern er hat sich versteckt mit der Eva in einem Busch. Und abends kommt der Herr in den Garten und fragt, Adam, wo bist du? Und es geht dann durch die ganze Heilsgeschichte. Und es ist ja so schön in dem alten Lied, ach mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte, dann wird's zum Ausdruck gebracht. Wärest du nicht, hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen? Ich wäre selbst nicht wohl mitzubekommen. Jawohl, vielen Dank. Dankeschön. Da wird so schön zum Ausdruck gebracht in diesem Lied. Der Weinbergsherr geht hin, er fragt nach den Arbeitern, er stellt sie ein und nicht umgekehrt. Das ist das Interessante in diesem Gleichnis. Die Initiative geht vom Herr aus. Natürlich, die Arbeiter müssen ein Ja haben, sie müssen einwilligen, aber er sucht zuerst nach diesen Arbeitern. Jetzt kommt das Zweite, wenn wir den Hausherrn oder den Herrn des Weinbergs sehen. Zum anderen gibt der Hausherr den Arbeitern Anteil an seiner Arbeit und an seinem Vermögen. Also nicht nur an der Arbeit, sondern auch an seinem Vermögen und Reichtum. Der lebendige Gott und unser Herr Jesus sind eigentlich auf uns überhaupt nicht angewiesen, um die Gemeinde zu sammeln und zu vollenden. Und wenn wir die Kirchengeschichte sehen, ist es eine Geschichte voll von Versagen auch, von menschlicher Schwachheit. Und wenn wir in unser eigenes Leben schauen, dann werden wir auch Versagen und Schwachheit sehen. Er wäre auf uns eigentlich gar nicht angewiesen. Aber jetzt kommt der Herr des Weinbergs und sucht nach Arbeitern, gibt ihnen Anteil an seiner Arbeit, an seinem ganzen Reichtum, obwohl er es ohne die Arbeiter viel besser selber tun können. Das ist auch etwas Unbegreifliches, worüber man nur staunen kann. Und diese Erkenntnis tut auch uns gut. Es kann ja sein, dass wir in der Gefahr stehen, dass wir uns selber auch für unentbehrlich halten, beispielsweise in der Gemeinde Jesu. Also wenn ich nicht da bin, dann läuft nichts richtig. Und es gibt uns auch die richtige Perspektive her, die richtige Perspektive, dass wir das sehen, es ist der Herr in erster Linie, der ausgeht und die Arbeiter sucht, der seinen Weinberg baut, der seine Gemeinde baut. Und auf der anderen Seite können wir nur darüber staunen und anbeten, dass in Christus die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Und jetzt geht's weiter, dass wir in ihm zur Fülle gebracht sind. dass er uns Anteil gibt an seinem ganzen Reichtum, auch an seiner Arbeit, an seinem Auftrag. Und dieses Anteilgeben ist mit der Entrückung und Vollendung der Gemeinde nicht abgeschlossen, sondern wir werden weiterhin an seinem Reichtum und an seiner ganzen Fülle teilhaben. Denken Sie nur an die Verheißungsworte am Ende der 7-Cent-Schreiben. Da wird es ganz deutlich, wie der Herr Jesus seinen Kindern einmal Anteil geben möchte an seiner ganzen Fülle in alle Ewigkeit hinein. Noch in einer viel größeren Weise, wie wir das heute erkennen. Der Hausherr geht aus, er sucht die Arbeiter, er ruft sie in den Weinberg, er gibt ihnen Anteil an seinem Reichtum, er bezieht sie mit ein in seinen Auftrag. Und damit kommen wir zum dritten, die Arbeiter. Wenn wir dieses Gleichnis sehen, werden wir 5 verschiedene Gruppen von Arbeitern sehen, die der Hausherr zur Arbeit ruft. Zunächst die erste Gruppe, das sind die Arbeiter, die früh morgens für die Arbeit im Weinberg eingestellt wird. Und sehen wir jetzt einmal den ganzen Tag an, dann hat diese erste Gruppe zweifelsohne am meisten von allen gearbeitet und auch bei der Arbeit gelitten unter der Hitze, unter der Sonne, unter der Mühsal, davon sprechen Sie ja später. Aber das Interessante ist, dass zwischen ihnen und allen nachfolgenden Gruppen ein Unterschied besteht. Zwischen dieser ersten Gruppe und allen anderen Gruppen, die kommen. Die erste Gruppe ist die einzige Gruppe, die mit dem Hausherr einen Lohn ausgehandelt hat. Das ist das Interessante. Ist nur bei den ersten der Fall gewesen. Von den nachstehenden Gruppen lesen wir nichts. Da lesen wir nur, dass er sie gefragt hat, dass sie in den Weinberg kommen. Und da lesen wir nichts davon, von einem ausgehandelten Lohn. Die Arbeiter der frühen Stunden arbeiten zwar am meisten, aber sie gehen ganz bewusst für den Lohn an die Arbeit. Sie rechnen sich von vornherein aus, was sie für ihre Arbeit bekommen werden. Das ist das Interessante bei der ersten Gruppe. Jetzt kommt die zweite bis zur vierten Gruppe. Der Hausherr ging, Entschuldigung, sind 4 Gruppen, nicht 5 Gruppen. Ich habe vorher 5 Gruppen gesagt, sind 4 Gruppen. Der Hausherr ging um, doch sind 5 Gruppen. Der Hausherr geht dann zur dritten Stunde um 9 Uhr, zur sechsten Stunde um 12 Uhr, zur neunten Stunde um 15 Uhr hinaus, um noch mehr Arbeiter in seinen Weinberg zu rufen. Und dabei nennt er keinen genauen Lohn, sondern er sagt ihnen nur, dass sie bekommen werden, was recht ist. Diese beide Gruppen verhandeln dann auch nicht von ihrer Seite aus, diese 3 Gruppen, sondern vertrauen dem Hausherr und gehen an die Arbeit. Sie denken nicht so sehr an den Gewinn und sind viel weniger berechnend wie die erste Gruppe, die ihren Lohn ausgehandelt hat. Und dann kommt die 5. Gruppe, der Hausherr geht noch einmal um die 11. Stunde, das ist um 17 Uhr, kurz vor Arbeitsende. Und das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, dass kurz vor Beendigung der Arbeit noch Arbeiter eingestellt werden. Und bei dieser 5. Gruppe ist überhaupt keine Rede mehr von Lohn. Also bei den anderen, sie werden empfangen, was richtig ist, wird nichts verhandelt. Und bei der 5. Gruppe ist überhaupt keine Rede mehr vom Lohn, sondern sie gehen auf das Wort des Hausherrn hin an die Arbeit, obwohl sie fast den ganzen Tag ohne Beschäftigung müßig herumgestanden sind. Und damit kommen wir zur Lohnauszahlung. Wenn wir das Gleichnis genau lesen, wird mit der Lohnauszahlung der Ablauf an den Kopf gestellt. Wer bekommt zuerst den Lohn? Die Letzten. Die, die zur 11. Stunde bekommen sind, werden als erstes ausbezahlt. Und als letztes kommen die dran, die den ganzen Tag gearbeitet haben, die als erstes zur Arbeit gekommen sind. Und jetzt kommt das Erstaunliche, alle 5 Gruppen bekommen denselben Lohn. Und jetzt ist es so, die ersten, die den Lohn ausgehandelt haben, die berechnend waren, die Arbeit gingen, sie murren darüber, dass alle fünf den ersten Lohn bekommen. Und wenn wir das Gleichnis so lesen auf den ersten Blick, müssen wir ehrlich sein, von unserem Gerechtigkeitssinn her, unserem menschlichen Gerechtigkeitssinn, würden wir auch dazu neigen zu sagen, das ist doch nicht ganz gerecht, dass sie jetzt alle fünf den ersten Lohn bekommen, die mit der Hitze und der Mühsal, genauso wie die kurz vor Schluss, wo nochmal keiner mehr angeworben sind, die da noch in den Weinberg gekommen sind. Aber wir müssen hier einiges beachten. Der Hausherr ist nicht ungerecht, denn er gibt den ersten Arbeitern genau den Lohn, den sie ausgehandelt haben. Er unterschlägt ihnen nichts von seinem Lohn. Den anderen Arbeitern dagegen gibt er aus seiner freien Güte und Großzügigkeit heraus den Lohn. Und damit kommen wir zum fünften, die Deutung. Dieses Gleichnis hat zunächst eine heilsgeschichtliche Deutung. Es ist die Frage, wer sind diese ersten Arbeiter, die einen Lohn ausgehandelt haben? Und das ist das Volk Israel. Wir lesen von Israel in Römer 9. Da steht, was Israel alles gegeben ist. Ab Vers 4, die Israeliten sind, und das gilt auch heute für Israel, das steht in der Gegenwart, nicht in der Vergangenheit, die Israeliten sind, und jetzt kommt's, deren die Sohnschaft ist, das ist das Erste, und die Herrlichkeit, das Zweite, und die Bündnisse, das Dritte, und die Gesetzgebung, das Vierte, und der Dienst der Verheißung, das Fünfte, deren die Väter sind, das Sechste, und dann das Siebte, und aus denen, dem Fleisch nach, der Christus gekommen ist, der über allem steht. Das ist alles das, was zuerst dem Volk Israel aus dem auserwählten Volk, als dem auserwählten Volk Gottes gegeben wurde. Wir lesen auch in Römer 3, Vers 2, denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut. Das gehört auch dazu, was Israel alles hat. Also im Neuen Testament ihnen ist die Verheißung, die Bündnisse, all das ist ihnen vom Herrn gegeben. Die ersten Arbeiter im Weinberg ist das auserwählte Volk Israel. Und jetzt kommt das Nächste, die später dazukommen, ohne dass sie etwas von dem ausgehandelten Lohn gewusst hätten. Das ist die Gemeinde Jesu aus den Nationen, von denen der Herr Paulus sagt, auch nicht ein Volk soll mein Volk werden. Und der Herr sagt selber, die fern waren, sind jetzt die nahen geworden. Die draußen waren, wir können sagen, die, die in der Finsternis waren. Und am Ende werden die Linien des erretteten Israels und der Gemeinde Jesu zusammenlaufen. Das ist das, was der Herr Jesus in Johannes 10 sagt, dass er noch Schafe aus einem anderen Stall hat, die herzukommen müssen. Das sind die aus den Nationen, was nirgends sichtbar war im Alten Testament in dieser Weise. Und dann am Ende wird es eine Herde und ein Hirte sein. Das ist derselbe Lohn, den dann alle am Ende bekommen. Das ist die heilsgeschichtliche Perspektive dieses Gleichnisses. Aber ich möchte dieses Gleichnis jetzt auch auf die Nachfolge Jesu beziehen. Lassen Sie mich noch eine Fußnote machen zur heilsgeschichtlichen Perspektive. Wir sind uns dessen viel zu wenig bewusst, was das aus der Sicht des Alten Testamentes bedeutet hat und was für ein Wunder es ist, dass wir die Heiden, die in der Finsternis gelebt haben, fernab vom lebendigen Gott, das Evangelium bekommen haben und dass Christus sich eine Gemeinde aus allen Nationen sammelt. Es ist für einen aufrichtigen Juden, einen religiösen Jude bis heute unvorstellbar. Und es war selber für Petrus unvorstellbar nach Pfingsten. Nachdem er den Heiligen Geist empfangen hatte, musste er erst mit dem Gesicht, mit den unreinen Tieren darauf vorbereitet werden, dass er zu Cornelius ging, der kein Jude war, und dass jetzt die Heiden genauso den Heiligen Geist bekommen, ohne dass sie zuerst sich national an Israel anschließen müssen, Proselyten werden. Wir nehmen das alles viel zu selbstverständlich, aber aus der Sicht des Alten Testamentes ist das ein ganz großes Wunder Gottes, dass wir aus den Nationen Anschluss haben, dass Christus sich seine bluterkaufte Gemeinde erwählt hat. Jetzt geht es aber um die Nachfolge. Wir haben gestern bei dem Gleichnis vom Unkraut und Weizen den verschiedenen Ausgang gesehen, Gericht oder Rettung. Darum geht es in diesem Gleichnis nicht, wenn wir es auf die Nachfolge anwenden, sondern es geht um etwas anderes. Wir können dieses Gleichnis anwenden auf unsere Motiven und Absichten in der Nachfolge. Und in der Deutung, wenn wir das auf die Nachfolge anwenden, möchte ich von hinten nach vorne gehen. Der Hausherr ist der lebendige Gott. Mit dem Verwalter können wir den Herrn Jesus vergleichen. Er hat alle Vollmacht vom Vater übertragen bekommen. Die Stunde der Auszahlung wird der Augenblick sein, wenn wir einmal vor dem Richterstuhl Christi stehen werden, das Preisgericht, und er unser Leben in der Nachfolge beurteilen wird. Das ist ja das, was Paulus gesagt hat, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Aller Lohn, den es dort einmal geben wird, ist Gnadenlohn. Das lesen wir in Vers 15. Ist es mir nicht erlaubt, mit den Meinen zu tun, was ich will? Gnadenlohn, aller Lohn, den es dort einmal geben wird. Niemand hat eigentlich diesen Lohn verdient, aber der Vater im Himmel lässt nichts unbelohnt, was wir für ihn tun. Gott lässt sich nichts schenken. Das ist das Große. Jetzt gehen wir wieder zu der Gruppe nach vorne. Wir haben beim Lohn angefangen, wir gehen nach vorne. Als erstes, wenn wir das jetzt auf die Nachfolge für uns übertragen wollen, haben wir die berechnenden Nachfolger Jesu. Sie arbeiten und mühen sich äußerlich vielleicht am meisten. Sie leisten vielleicht auch menschlich gesehen mit Abstand am meisten. Aber es geht ihnen darum, so gut wie möglich im Verhältnis mit anderen Nachfolgern abzuschneiden, selbst zu glänzen und einen der oberen Plätze einzunehmen. Und diese Haltung steckt in uns allen. Wenn man sie äußerlich auch nicht zugibt, so hat man sich innerlich wahrscheinlich schon oft ertappt, dass man mehr glänzen wollte in der Nachfolge oder in der Hingabe wie andere Nachfolger Jesu. Und es geht einem dann auch genau wie diesen Arbeitern. Man kann sich nicht mehr über die Güte und Gnade des Herrn Jesus freuen, sondern dann wird man über allem Dienst in der Nachfolge bitter, wenn man sieht, dass der Herr Jesus andere Menschen mehr gebraucht, wie er mich gebraucht, die jetzt vielleicht äußerlich gesehen nicht so viel geleistet haben, wie man selbst an frommen Aktivitäten umgetrieben hat. Vielleicht folgt man seinem Herrn schon jahrelang nach, dient ihm treu. Und jetzt kommt, ich sag's mal so ein Jungbekehrter, der vorher ein völlig gottloses Leben geführt hat, der zum Glauben kommt, der von Neuem geboren wird, sein Leben verändert sich. Und jetzt wird dieser Jungbekehrte von unserem Herrn in ganz anderer Weise gebraucht, wie wir andere Menschen finden durch ihn zu Christus. Und wir beten schon so lange, wir arbeiten schon so lange. Und wie schnell können dann auch Eifersucht oder böse Gedanken im Herzen aufkommen? Dass der Herr einen, der als erst dazugekommen ist, in ganz anderer Weise gebraucht. In Johannes 3, Vers 9 warnt der Apostel Johannes vor Diotrephes, der immer der Erste sein will. Das wäre jetzt ein Thema für sich, Johannes 3, Vers 9. Aber wie viel Schaden und Scherben sind schon in der Gemeinde Jesu durch berechnende Nachfolge, durch dieses menschliche Streben entstanden, wo man selbst etwas sein möchte, selbst mehr sein möchte wie die andere. Und deshalb ist immer die wichtigste Frage in unserer Nachfolge, bei unserem Dienst, bei allem, geht es um Christus und sein Wort oder geht es uns in Wirklichkeit um die eigene Ehre? Das müssen wir uns immer wieder neu fragen. Ich möchte anfügen, dass es zwei Formen der Selbstsucht gibt. Einmal, indem man der Erste und Beste sein möchte, und zum anderen, indem man der Letzte sein möchte. Dass man ja nicht wie die Ersten und Besten ist, sondern der Letzte sein möchte und sich dann darauf stolz ist, dass man selber der Letzte ist. Ich habe einmal einen Bruder kennengelernt, der hat es erzählt, dass es in seinem eigenen Leben so war. Und im Geschäft, er hat sich dann für alles nur noch entschuldigt, sogar für Dinge, für die er sich nicht mehr entschuldigen musste. Also er wollte, dass alle seine Demut anerkennen. Und er hat dann den Spitznamen bekommen in seinem Betrieb, wo er gearbeitet hat, die laufende Entschuldigung. Das war sein Spitzname. Und dann das andere, aber wehe, man hat seine Demut nicht anerkannt, dass er sich entschuldigt hat und die anderen haben das dann nicht so entgegengenommen, wie er es gemacht hat. Also das ist die zweite Form der Selbstsucht. Man möchte der Erste sein oder man möchte der Letzte sein, aber mit der Absicht, dass man dadurch besser ist wie die Ersten. Und wissen Sie, auch das Gleichnis vom Zöllner und Pharisäer hat einen doppelten Ausgang. Der Pharisäer hat ja gebetet, Herr, ich danke dir nicht, dass ich bin wie die Zöllner. Und wissen Sie, was die andere Form vom Pharisäertum ist? Wenn ich bete, Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser Pharisäer. Das ist das, wenn man dann der Letzte sein möchte, um besser zu sein wie die Ersten. Wir sollen Demut lernen, aber nicht aus der Absicht, dann bin ich besser wie die Pharisäer, um dieses Gleichnis anzuwenden. Alle die eigennützige Motive werden im Prüfungsfeuer Gottes einmal verbrennen. Sie dienen nicht zur Verherrlichung unseres Herrn. Wenn wir besser sein wollten, indem wir der Erste waren, oder wenn wir besser sein wollten, indem wir absichtlich eine Demut zur Schau getragen haben, die in Wirklichkeit Hochmut war, dass wir durch unsere Demut besser sein wollten wie die anderen. Die zweite Gruppe diente auch dem Hausherr und wusste, dass sie Lohn empfingen. Aber sie feilschten nicht um den Lohn, sondern sie arbeiteten und sie vertrauten einfach darauf, dass der Hausherr den richtigen Lohn auszahlen wird. Die Bibel und der Herr Jesus haben vom Lohn der Nachfolge gesprochen. Und deshalb dürfen wir jetzt auch nicht wieder in falscher Demut kommen und sagen, ich will gar keinen Lohn. Es wäre auch wieder verkehrt, wenn der Herr Jesus sagt, dass es Gnadenlohn gibt. Aber es ist die Frage, warum wir an diesen Lohn denken. Das ist jetzt die Frage. Geht es darum, dass wir als die Ersten herauskommen mit diesem Lohn? Oder denken wir an diesen Lohn, weil durch dieser Lohn Christus wieder verherrlicht wird? Und dann ist es richtig, dass wir zu seiner Ehre, damit er die Ehre darüber bekommt, Lohn bekommen möchten. Geht es uns nur darum, dass wir als Erste herauskommen oder dass Christus durch uns verherrlicht wird? Wir haben ja in Offenbarung 4 den großen weißen Thron und die Ältesten, die niederknien. Und jetzt spricht ja das Neue Testament von den Siegesgrenzen, die der Herr bereithält. Und was ist das Interessante? Sie werfen ihre Siegesgrenze vor dem Thron nieder. Selbst die Siegesgrenze, die sie bekommen haben, dienen dazu, dass Christus verherrlicht wird. Und das ist dann das richtige Motiv. Und in diesem Zusammenhang ist auch das Bemühen der Apostel zu verstehen. Sie wollten, dass durch ihren Dienst Christus verherrlicht wird und dass er die Ehre darüber bekommt, nicht sie einmal. Und der Dienst geschah für Christus aus Liebe und Treue zu ihm. Und das wird dann einmal Gold, Silber und Edelsteine sein, wenn der Gnadenlohn Christus verherrlicht. Dann wird uns noch die dritte Gruppe genannt, die ohne ein Wort vom Lohn ihrem Herrn dienen. Es geht jetzt nicht um eine Abstufung zwischen der zweiten und dritten Gruppe, weil ich im Zusammenhang mit den Aposteln die zweite Gruppe genannt habe. Die dritte Gruppe kommt kurz vor Schluss und bekommt den gleichen Lohn. Menschen, die nicht mehr 10 oder 20 Jahre in der Nachfolge stehen, sondern vielleicht kurz vor ihrem Lebensende gerettet werden. Und vielleicht gebraucht der Herr so ein Leben mehr wie ein anderes, das ihm über Jahre gedient hat. Das soll uns jetzt auf keinen Fall nachlässig machen oder oberflächlich. Wir wollen ihm Ehre bereiten. Aber es kann sein, es bekehrt sich jemand erst kurz bevor er gerufen wird die letzten Jahre. Und der Herr gebraucht ihn mehr wie ein Leben, das Leben lang ihm gedient hat. Vielleicht sind es auch Menschen, die noch ganz am Ende vor der Entrückung zur Gemeinde dazukommen, damit die Vollzahl aus den Nationen abgeschlossen wird. Sie konnten nicht mehr viel am Auftrag der Evangeliumsverkündigung mitwirken, keine anderen vielleicht mehr zu Christus führen, und trotzdem gehen sie nicht leer aus. Das Wichtigste, was uns dieses Gleichnis lehren möchte, ist, dass aller Lohn Gnadenlohn sein wird. Wenn wir uns selbstsüchtig etwas ausrechnen möchten, da werden wir am Ende nur einmal enttäuscht sein. Paulus spricht von denen, die Beschämung erlangen. Wir können nicht zugleich auf den Gnadenlohn ausgerichtet sein und uns selbst etwas ausrechnen. Aber noch etwas ist für unser Leben in der Nachfolge ganz wichtig. Wir haben kein Recht auf diesen Lohn, dass wir das sehen. Alles, was uns schon in diesem Leben an Gutem widerfährt, und es ist ja so viel, das wir oft vergessen, ist nichts als unverdiente Gnade. Und alles, was uns der Herr am Ende gibt, ist auch nichts als unverdiente Gnade. Und sobald etwas verdient ist, ist es keine Gnade mehr. Es gibt keine verdiente Gnade. Es gibt nur unverdiente Gnade. Und damit ist die Frage, womit haben wir das verdient? Der Herr, er rettet uns unverdient. Er gebraucht uns unverdient. Und am Schluss möchte er uns auch noch unverdient beschenken. Spurgeon hat einmal gesagt, alles, was nicht Hölle ist, ist Gnade. In Bezug auf unser Leben. Und es soll unser Wunsch sein, dass unser Herr Jesus unser Leben wirklich allein zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung gebrauchen kann. Lassen Sie uns lernen, dass wir uns nicht mit anderen vergleichen dabei in der Nachfolge, dass wir nichts uns selbst etwas ausrechnen durch unsere Nachfolge, sondern dass es uns wirklich darum geht, ihn allein zu ehren und zu verherrlichen. Dann werden wir einmal überrascht sein von dem, was der Herr durch seine Gnade daraus gemacht hat und von dem Gnadenlohn, den er für uns bereithält.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.